Auf meine Uhr haben wir jetzt 8. Ich weiß nicht,
Auf
ob du
meiner
be
auch.
beginnen möchtest, ob du erst sowas sagst. Es ist auch schon eine Frage im Chat, habe ich gesehen.
Also ich habe ja nicht wirklich was zu sagen.
Ja, dann kann ich ja anfangen mit Vorlesen, oder?
Sehr gerne.
Und zwar Christopher hat eigentlich drei Fragen. Vielleicht kann ich sie dir dann auch noch mal einzeln vorlesen. Hallo, meine Fragen für heute Abend. Was ist das Selbst? Was ist die größte Anhaftung auf dem Weg zur Erleuchtung? Und welche Rolle spielt der Körper bei der Erleuchtung? Liebe Grüße, Christopher. Also, was ist das Selbst?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das selbst ist. Was soll das sein? Kann ich keine Antwort drauf geben. Gibt es das denn selbst? Die Frage ist, man muss nachschauen, ob man es findet, das selbst. Was soll das selbst sein? Gibt es keine Antwort drauf. Dann kann ich jemand fragen, was ist das? Guck bei dir selbst, ob du das selbst findest.
Und was ist die größte Anhaftung auf dem Weg zur Erleuchtung?
Was ist die größte Anhaftung auf dem Weg zur Erleuchtung? Also hier ist niemand, der meint, er wäre jetzt erleuchtet. Ich könnte jetzt sagen, was die größte Anhaftung auf dem Weg zur Erleuchtung wäre. Keine Ahnung, verstehe ich nicht die Frage. Da gibt es keinen Weg, der jetzt benennen könnte, das ist die größte Anhaftung auf dem Weg zur Erleuchtung. Also lass die Anhaftung sein und dann bist du erleuchtet. Das ist für mich Quatsch.
Und welche Rolle spielt der Körper bei der Erleuchtung?
Welche Rolle spielt der Körper bei der Erleuchtung? Es gibt niemanden, der erleuchtet sein kann. Also es gibt niemanden, der dann erleuchtet ist. Was spielt der Körper für eine Rolle bei der Erleuchtung? Das ist jetzt Fragen. Der Körper erscheint nun mal, solange wie er erscheint. Punkt. Welche Erleuchtung? Für wen? Was soll das sein? Was ist denn Erleuchtung?
Was ich mir jetzt frage, hast du irgendwie die Sinnfrage gehabt, ob jetzt alles überhaupt noch einen Sinn hat? Oder ist die Lebenslust irgendwie anders geworden?
Wann meinst du jetzt?
Nach deiner Befreiung, sage ich jetzt mal, dass du vielleicht dann gedacht hast, wozu das alles? Oder bist du noch genauso lebenslustig wie vorher oder vielleicht sogar mehr?
Also, warum das alles ist, dann wäre die Frage vielleicht davor. Ne? Wieso mache ich das alles? Was soll der ganze Blödsinn? Und ich will nicht mehr und scheiß Leben und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wäre vielleicht vorher. Scheint so, wenn es ein Vorher und Nachher geben würde. Aber wie war die Frage nochmal?
Ja, ob die Lebenslust dann auch vielleicht verloren geht oder mehr ist, weil vielleicht ist ja auch mehr Energie jetzt da, weil nicht mehr so viel in Gedanken reingeht.
Mehr Energie, weniger Energie. Die Frage ist, für wen soll das sein? Mehr Energie. Da ist keiner, für den jetzt mehr Energie oder weniger Energie ist. Verstehe ich die Frage nicht.
Ja, es ist immer schwer vorstellbar dann. Weil da ja keiner mehr ist. Irgendwie geht man vom Denken doch immer davon aus, dass da ja noch irgendwie jemand ist, ne? Also man kann es sich nicht vorstellen.
Nee, es ist eben unvorstellbar, das ist richtig. Das ist nicht vorzustellen. Deswegen ist so, solche Fragen, die sind so, denk mal so, hä?
Ja.
Wer ist denn damit gemeint? Was verstehe ich nicht, ne? Es ist so, ist wirklich schwierig. Also mehr Energie, weniger Energie, Lebenslust, Lebensfreude ist die Lebensfreude, die ist dann da, wenn sie eben erscheint. Dann ist sie halt da. So ist ja nicht mehr und nicht weniger da und keine Ahnung. Großes Fragezeichen gerade so, hä? Wie ist die Frage? Verstehe ich nicht.
Ja, frage ich mich gerade auch. Wenn man so länger drüber nachdenkt, dann macht es keinen Sinn mehr.
Ja, das Schöne ist, wenn es dann sinnlos wird, ne? Wenn es dann, weil die scheinbare Person, die glaubt, sie ist jemand, die möchte ja mal einen Sinn finden in allem. Ja, und gibt es scheinbar nicht. Und dann ist es halt lustig. Wenn sich der Sinn verliert, weil die sucht immer irgendwas. Das soll ja einen Sinn machen. Und wenn es dann keinen Sinn mehr macht, dann ist es halt auf eine Art lustig. Aber dann verstehe ich auch die Frage nicht. Entschuldigung, also kann ich schlicht eine Antwort drauf geben.
Vielleicht kommen ja noch ein paar sehr gute Fragen.
Ja. Ist immer schon mal schön, wenn schon mal drei gekommen sind. Weil ich halt keine Antwort drauf. Ja, ist dann auch so.
Hier steht ein Kommentar, Erleuchtung ist das, was verschwindet, wenn der, der sie sucht, verschwindet.
Ja, das hört sich gut an. Das finde ich gut. Genau. Richtig. Es ist dann keine Erleuchtung für jemanden, also es gibt diese scheinbare Erleuchtung, aber diese Erleuchtung kreiert keinen Erleuchteten. Das ist eben der scheinbare Unterschied. Ja, also wenn das klar ist, dann bleibt da keiner übrig, der dann erleuchtet ist. Sondern Erleuchtung wäre zu erkennen, es gibt keinen Erleuchteten, es gab den nie und auch keinen, der erleuchtet sein möchte, könnte, würde, sollte, wenn, was auch immer, die gibt's einfach nicht. Und das könnte man Erleuchtung nennen. Aber es kreiert keinen Erleuchteten, der dann sagt, oh, ich bin jetzt erleuchtet. Das ist eben Quatsch. Und dieses scheinbare Ich sucht halt immer irgendwie was Besonderes. Ich möchte was Besonderes sein. Wenn ich das und das und das nicht schon schaffe, dann möchte ich wenigstens die Erleuchtung. Aber die Erleuchtung ist eben nicht, die kreiert eben keinen Erleuchteten, sondern es ist wieder der Wegfall oder das Durchschauen dessen, dass es da keinen gibt und nie einen gab. Das könnte man Erleuchtung nennen, aber es kreiert keinen Erleuchteten. Und das ist dann genauso wie vorher auch. Nur ohne denjenigen, der meint, er müsste irgendwo ankommen können oder er müsste irgendwas tun, um irgendwo hinkommen zu können. Das verliert sich einfach.
Silva fragt, kann das Ich überhaupt Fragen, die seine Nicht-Existenz betreffen, beantworten?
Kannst du es nochmal langsam vorlesen? Kann das Ich?
Kann Ich, also in Anführungsstrichen Ich, kann das Ich überhaupt Fragen, die seine Nicht-Existenz betreffen, beantworten? Also mit Ich ist vielleicht das Selbst gemeint, ob es überhaupt Fragen beantworten kann, die seine Nicht-Existenz betreffen.
Nö, ich würde sagen nicht, nein. Das ist auch nur eine Vorstellung, dass es ein Ich ist, was dann nicht Existenz hat und könnte dann Fragen stellen und die dann nicht beantworten können. Das ist völliger Knoten im Kopf, ne? Die Frage an sich schon. Das scheinbare Ich möchte hinter sich treten. Es möchte sich hinter sich treten und möchte dann wissen, okay, ich bin jetzt hinter mir und dann weiß ich, wie es geht. Dann bin ich wieder vor mir und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist eben nicht so. Das Ich möchte wissen, wie ist es, wenn es das Ich nicht mehr gibt. Weil dann bleibe ich ja übrig. Ohne Ich, aber bin trotzdem noch ich. Und das ist eben Quatsch. Ich war ja auch der Meinung, dass ich, ne, innerhalb meiner Geschichte wohin gehe und lass dann da mein Ich sterben. Und bleibt dann natürlich übrig. Das ist die Vorstellung. Weil das kann sich ein Ich nicht vorstellen. dass es eben nicht übrig bleibt. Und der letzte Triumph des Egos wäre, wenn es so verzweifelt ist und sagt, dann bringe ich mich halt um. Ja? Dann habe ich es eben in der Hand und dann geht es mir dann besser, was natürlich dann auch Quatsch ist. Ne? Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Es kann sich das nicht vorstellen, es kann sich das nicht eingestehen, dass ich das nicht vorstellen kann und meint in seiner Vorstellung zu wissen, was dann kommt. Und er fragt dann wieder, um sich wieder abzusichern. Aber das funktioniert so nicht. Geht nicht. Es geht einerseits um nichts, andererseits geht es darum, vollkommen ins Ungewisse zu springen. Ich sage jetzt nicht den körperlichen Tod, da springt man unter Umständen in den Abgrund, ja, das meine ich nicht, sondern sinngemäß sich seiner ganzen Geschichte zu entledigen und da ins Ungewisse zu springen. Was ist, wenn es mich nicht mehr gibt? Es gibt meine Familie nicht mehr, es gibt meine alles, was mich ausmacht. Das alles loszulassen, was man nicht loslassen kann, was natürlich dann nur passiert, wenn es so passieren soll. Aber dann sind die Fragen weg. Das ist das, diese Bereitschaft, die es scheinbar braucht, aber auch wieder nur scheinbar, weil es gibt keine Regel für nichts. Es gibt keine Anleitung, da irgendwie hinzukommen. Das gibt's einfach nicht. Es sieht so aus von außen. Aber es gibt so viele Geschichten, wo es dann wieder anders war. Und deswegen ist es ja, es ist ein Dilemma für das scheinbare Ich. Ist einfach so.
Miautz fragt im Chat, ist das, wovon du sprichst, Satori?
Tja, es gibt jetzt so unterschiedliche Satori-Erfahrungen. Kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Weiß ich nicht. Es gibt kleine Satoris, große Satoris. Kommt drauf an, was du damit meinst. Also ich könnte das am ehesten beschreiben mit diesem vierten Zustand, der im Buddhismus beschrieben wird. Ne? Diese drei Bewusstseinszustände habe ich schon mal erzählt. Das Wachsein, Tiefschlaf und Träumen. Und es gibt dann auch einen vierten, scheinbar, ne? Der sich einstellen kann. Indem sich das offenbart, dass man das ist, indem alles auftaucht und gleichzeitig das, was auftaucht, eben ungetrennt, diese Ungetrenntheit. Das wäre im Buddhismus der vierte Zustand. Und Satori-Erlebnisse kann man scheinbar viele haben. Es gibt ja unterschiedliche Satoris, die unterschiedlich benannt werden. Sahaja, das wäre dann Samadhi, genau. Also Satori, das wäre dann wieder Samadhi. Ja, also so ganz bin ich da nicht in dem indischen Zuhause, um das alles so zu benennen. Aber es gibt viele Bezeichnungen dafür. Kann sein, dass es damit gemeint ist, aber kommt drauf an, wie du das jetzt siehst mit Satori, was für dich Satori ist.
Miautz antwortet dazu, ja, Satori ist ein lichtvoller Moment für mich.
Also was meinst du mit lichtvoll? Wenn du jetzt meinst, Licht, dass ein Licht gesehen wird, das kann ich nicht bejahen. Also wenn du jetzt das meinst, was jetzt hier scheinbar passiert ist, dass man dann Licht gesehen hat, nee. Nee. Definitiv nicht. ein lichtvoller Moment. Ja, was heißt ein lichtvoller Moment für dich? Das kann alles Mögliche heißen, weiß ich nicht. Die Sprache ist da ein bisschen begrenzt, ne? Die Frage ist, was meint man damit? Also hier wurde jetzt kein Licht gesehen. Also ein lichtvoller Moment, nee, eben nicht. Licht wäre schon zu viel. In meiner Erfahrung, wie es hier passiert ist, ne? Also das heißt ja auch nichts.
Dass man sieht, dass das Leben ein Wunder ist.
Ja, das Leben ist ein Wunder, das ist richtig. Wenn vorher gesehen worden ist, dass es eigentlich gar nichts gibt. Wenn keiner mehr sieht, dieser Urgrund, dieses Nichts ist, was nicht nichts ist, was halt voll ist. Und aus diesem Nichts, was nichts ist, was irgendwie voll ist, dann erscheint als Leben, ist das Leben ein Wunder, ja. Das scheinbare Leben ist dann ein Wunder. Das fühlt sich dann an wie die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Grenzlosigkeit auf Urlaub. Das heißt, im Urlaub sieht es dann so aus, als ob man jetzt hier ein scheinbarer Mensch ist und das macht sowas wie Urlaub, genau. Also die Grenzenlosigkeit und Raumlosigkeit und Zeitlosigkeit hat Urlaub, indem sie so tut, als ob sie jetzt eine menschliche Erfahrung macht. So, dann wäre das dann ein Wunder. Da könnte ich jetzt mitgehen, wenn du das damit meinst.
Also Miautz schreibt, genau. Dann kommt die Antwort wahrscheinlich genauso an.
Ja, dann sind wir da ja safe, genau. So machst du den Eindruck, genau.
Und die nächste Frage von einem Teilnehmer oder Teilnehmerin. Ist das etwa die Gnade, dass das Wunder selbst entdeckt?
Die Gnade, dass das Wunder selbst entdeckt. Tja. Dass die Gnade jetzt ist, dass das Wunder selbst entdeckt, da kommt ja nichts zu. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht scheint es dann so. Ja, die Gnade wäre, dass der Traum sich als Traum erkennt. Oder dass sich das Universum als Universum erkennt. Dass sich das als das erkennt, was aber nicht weiß, was es ist. Aber eben nicht nur diese alleinige Identifizierung mit diesem Körper. Ich bin nur dieser Mensch, dieser Körper und Gott, wie schrecklich. Ich lebe und werde irgendwann sterben, wie furchtbar. Das eben nicht. Sondern das Universum entdeckt sich als, oh mein Gott, ich bin das alles und gleichzeitig gibt es überhaupt nichts. Es erscheint aber dann als alles und es macht nichts, egal was letzten Endes scheinbar passiert, ist halt praktisch diese Urlaubsreise. Weil im Kern ist es eben zeitlos, grenzenlos, raumlos und scheint so, als ob es gerade auf Urlaub ist und diese menschliche scheinbare Erfahrung macht. Und wenn die rum ist, ist sie halt rum. Und macht dann auch nichts. Obwohl es innerhalb der menschlichen Erfahrung gibt Schmerzen, gibt Probleme, gibt Sorgen und es fühlt sich eben real an. Aber im Kern ist es das eben nicht. Es ist eben real und irreal. Es hat dieses Gefühl von, es scheint real zu sein, aber letzten Endes ist es das nicht. Und man weiß zwar nicht, was es ist, aber das macht nichts, es reicht. wie ich schon mal gesagt habe, man sitzt im Reisebüro und hat eine Kappe auf und macht jetzt diese Menschenreise. Aber eigentlich ist klar, man sitzt im Reisebüro und hat die Kappe auf, dass man die Menschenreise macht. Das reicht. Zu wissen, was man wirklich ist, ist gar nicht mehr nötig. Es reicht zu wissen, man ist nicht nur diese scheinbare Person. Das reicht. Da ist keiner mehr da, der wissen muss, ja, aber was bin ich denn dann wirklich? Der ist einfach durchschaut worden, dass es den nicht gibt und niemals gab. Und das reicht. Das kann sich mein scheinbares Ich nicht vorstellen. Das heißt, ja, okay, wenn es jetzt durchschaut ist, dann möchte ich doch wissen, was ich wirklich bin. Nee, das reicht. Das braucht man nicht mehr. Das ist drum. Da ist keine Suche mehr nach dem, was bin ich denn dann? Nee, ich bin nicht nur das und das ist genug. Um. Und das ist so eine Genugtuung oder so ein Wissen, aber nicht mehr vom Verstand, sondern aus sich selbst heraus erkannt. Ich sitze eben da und habe die Kappe auf. Ich muss nicht wissen, was ich bin. Dieses Wissen wollen, was bin ich denn wirklich, ist einfach weg. Ist unterwegs hops gegangen. Dadurch, dass diese scheinbare Person erkannt worden ist, die gab's nicht, die gibt's nicht, die hat's auch nie gegeben. Trotzdem läuft das alles weiter, aber es ist keine Intention mehr da, zu wissen, ja, aber was bin ich denn dann? Das verliert sich. Ist egal. Ich bin nicht nur das und das reicht. Fertig. Das kann sich so eine scheinbare Person nicht vorstellen. Die will ja wissen, genau, was bin ich denn dann jetzt? Nee, das reicht. Das ist unvorstellbar. Weil ich will es ja wissen. Und wenn ich es weiß, dann habe ich es, dann kann ich es kontrollieren. Das ist ja in der Regel so, ne? Für so ein scheinbares Ich. Dann kann ich es kontrollieren, habe ich es in der Tasche und wenn ich dann irgendwie ein Problem habe, dann gucke ich rein, okay, ich bin ja nur das und wenn ich so. Aber das ist, verliert sich. Es geht unterwegs hops. Das ist das Schöne dann. Das war vorher auch schon so. Das ist unbeschreiblich.
Ja, als Reaktion steht hier wunderbar. Und Silva fragt, ob es von allen Ausdrucksformen der Quelle in den endlosen Welten des Universums wohl einen Plan gibt, zu dem sich alles Leben hinentwickelt oder zurückerinnert, einen Weltenplan?
Ja, da frage ich jetzt, wer will das wissen? Mich interessiert das nicht. Ja, keine Ahnung, was weiß ich denn, ob es einen Plan gibt. Wer will das denn wissen? Wer denn das wissen will, der will es doch nur wissen, okay, dann habe ich es verstanden, dann kann ich es kontrollieren, dann weiß ich, wie es geht. Nee, ist mir doch egal. Keine Ahnung, was weiß ich denn, ob es einen Plan gibt. Und das ist das Schöne, dieses Planlose, dieses Nichtwissen. Ich habe keine Ahnung. Diese Sinnlosigkeit, ich habe auch keine Ahnung, macht das einen Sinn? Aber das ist, weißt du, wenn es sinnlos ist, es gibt sinnlos. Oh Gott, ich sitze allein in der Wüste. Es macht gar keinen Sinn. Oh, wie schrecklich. Es gibt aber sinnlos, nee, es braucht keinen Sinn. Hier ist niemand, der das Wissen braucht, ob es einen Plan gibt oder nicht. Und das ist die Freiheit. Wer will das wissen, ob es einen Plan gibt? Für mich ist es Peng. Und das ist das Schöne.
Ja, das meinte ich ja vorhin mit Energie einsparen. Du sparst dir Energie ein, weil du dir über sowas nicht mehr den Kopf zerbrichst.
Ich mache das ja nicht. Das passiert einfach. Ich mache das ja nicht, dass ich jetzt mir vorgenommen habe, ich breche mir jetzt nicht mehr den Kopf, deswegen habe ich Energie eingespart, die nehme ich dann für was anderes. Nee, so läuft das nicht. Das passiert einfach von alleine. Keine Ahnung, was da passiert, weiß ich nicht.
Ja, ich habe das schon mal so gehört von jemandem, dass er ja weniger Schlaf braucht, weil nicht mehr so viel Anstrengung für den Körper da ist.
Das scheint so zu sein, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich eben, dann weiß ich nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen, ne? Wenn die Gedanken eigentlich so ziehen, während man was tut. Ja, aber das ist ja nicht umzu, von wegen, oh, das ist ja toll, wenn man das jetzt hat, dann hat man mehr Energie, dann könnte man die Energie in was anderes reinpacken. So ist es ja nicht. Das steht einfach zur Verfügung und dann, was mache ich denn jetzt? Da gucke ich halt aus dem Fenster. So. Aber das ist dann keiner, der mit der Energie noch was anderes machen will. Ne, das hört sich immer so an, oh, das ist ja toll, das ist ja erstrebenswert, dann habe ich mehr Energie, dann könnte ich damit was anderes machen. Das findet sich erfüllen. Das ist gar keine Frage mehr danach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab mal bei der Sendung Die Höhle der Löwen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es mal, irgendjemand hat das mal erfunden, irgendeine Pille, da brauchst du nur noch 3 Stunden Schlaf. Boah, toll. Nur noch 3 Stunden Schlaf, da könnte ich ja noch so viel andere Sachen machen und. Weißt du, aber selbst wenn man nur 3 Stunden Schlaf hätte, ist das völlig egal. Da ist da keiner mehr, der mit der anderen Zeit was anderes machen möchte, um dann noch effektiver zu sein, um mehr Geld zu verdienen und. Das verliert sich ja völlig. Das ist völlig vollkommen egal. Und schön hat man halt mehr Zeit, aber doch nicht um irgendwas jetzt noch mehr zu erreichen. Derjenige, der das möchte, ne, der eine Absicht dahinter hat und der gerne damit effektiver sein will und noch Ziel erreichen, wie das dann so verkauft worden ist, sage ich mal, ne, von wegen, wenn man jetzt noch weniger schlafe, dann könnte man noch mehr produktiv sein und so, das verliert sich ja total.
Das ist was für Workaholics.
Ja, genau. Ja. Und diese Intention verliert sich völlig. Dann guck mal halt mal 3 Stunden aus dem Fenster, ja, warum nicht? Da muss man nicht arbeiten in der Zeit. Weil diese Frage da immer so drauf hinzielt, ne? Ja, okay, wenn da jetzt weniger oder wenn da jetzt mehr Energie ist, dann wäre man effektiv für irgendwas anderes. Nö, ist einfach nur mal schön, ne? Weil nicht irgendwo an einem Blödsinn weggezogen ist. Aber dieses Ich nimmt das immer und guckt, was kann ich dann damit machen? Was hat das für mich für einen Vorteil? Wenn ich jetzt mehr Energie hätte, was könnte ich damit dann machen? Wäre viel effektiver, dann wäre diese Scheinwerferleuchtung für mich sinnvoll. Nee, da ist völlig vorbei, wenn solche Gedanken kommen. Darum geht's nicht.
Okay, Miauz fragt, hast du bewusstseinserweiternde Drogen auch probiert auf deinem Weg?
Nein. Kann ich mit Nein beantworten. Nee, habe ich nicht. Kam nicht vor in der Geschichte. Nee, habe ich keine Erfahrung.
Schneewittchen fragt, ich verstehe das nicht mit dem Irreal und warum hilft es, alles als irreal zu betrachten? Also sind wir hier irreal in einem irrealen Raum, also völlig unnötig?
Nein, es geht nicht darum, etwas irreal zu betrachten, sondern wenn sich das einstellt, ist es klar, dass das Ganze real und irreal ist. Es geht nicht darum, jemanden zu belehren, jetzt stell dir mal vor, das ist alles irreal. Nee, Wenn du mich fragst, wie das hier ist, hier empfindet sich, also es wird empfunden, wie das, was erscheint, das, was wir jetzt gerade haben, hat was von real und irreal. So, und der 99,9% nehmen das, was jetzt gerade so passiert, ist völlig real. Ich bin diese Person und das passiert jetzt hier, das ist total real. Hier ist das Empfinden, aber das Erleben, dass es real und irreal ist. Es ist eben nicht ausschließlich real. Und das scheint so, dass wenn das sich eingestellt hat, durch sich selbst heraus erfahren worden ist, wie auch immer man das nennen mag, scheint das Leben leichter zu sein, weil es eben nicht mehr so real ist. Es geht nicht darum, etwas zu sagen, bilde dir das vor oder sieh das als irreal an. Nee, das ist so nicht gemeint. Kann man nicht. Wenn man sich als real empfindet, kann man nicht, auch wenn man das 1000-mal gehört hat, sich vorstellen, okay, es ist jetzt irreal oder ich bilde mir das jetzt irreal ein. Nee, das geht gar nicht. Das ist nur so, wie es jetzt hier bei mir empfunden wird. Deswegen heißt es nicht, die anderen müssen es so empfinden. Geht ja gar nicht. Wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Macht aber auch nichts.
Schneewittchen, die Frage gerade gestellt hat, sagt, verstanden. Und Sunny sagt, viele Menschen wollen Beziehungen mit anderen Menschen, meistens Mann-Frau-Beziehungen. Dieser Wunsch stammt dann auch nur von einem scheinbaren Ich, denn es gibt ja niemanden, der diesen Wunsch hat, oder?
Ja, also dieser Wunsch nach Beziehung ist natürlich dieses separate Ich, ne? Dass man sich halt getrennt fühlt. In der Regel ist es so, mit 2 Jahren geht das los, indem man sich mit diesem Körper identifiziert und sagt, ich bin das, ich bin diese Person, und man fühlt sich getrennt, separiert. So, und dann ist es so völlig normal in der Gesellschaft, es wird vorgelebt, dass man ein Gegenstück braucht. In der Regel einen Partner. So. Und dann ist es so, dass man sich dann, man sucht die ganze Zeit in der Welt, ne? Von wegen, entweder in Beziehung oder im Beruf oder was auch immer, im Außen oder in Spiritualität, um sich eben wieder ganz zu fühlen. Und das ist natürlich dann auch in Beziehung, Mann-Frau-Beziehung, man fühlt sich getrennt und viele sehen das auch so, das ist meine bessere Hälfte, das ist mein besseres Stück, was auch immer. und sucht eben nach am Außen in eine Beziehung, um sich wieder ganz zu fühlen. Aber diese Ganzheit, die man im Außen sucht, ist man eigentlich die ganze Zeit selber schon gewesen und ist man die ganze Zeit. Und deswegen ist es auch ganz oft so, dass man in Beziehung oder man ist frisch verliebt, was weiß ich was, ist es alles ganz toll und nach einer Zeit lang fällt das wieder ab, weil dann merkt man irgendwann, dass man auch das, was man auf den anderen projiziert hat, was man so toll fand, eigentlich sich vorgestellt hat, wie der andere ist. Und ganz oftmals ist es so, dass nach einer Zeit sich das so entpuppt, der ist ja gar nicht so. Dann ist man enttäuscht, der hat mich getäuscht oder so, aber merkt gar nicht, dass man sich selber getäuscht hat, dass man das einfach projiziert hat und hat sich das so vorgestellt. Der ist jetzt so und der ist das Gegenstück von mir, aber in der Regel ist es eben nicht so. Man hat sich da was vorgemacht, weil man immer dieses Gegenstück sucht und merkt gar nicht, dass man einfach nur sich selber die ganze Zeit sucht. Und deswegen kann man in Beziehungen, die können schön sein eine Zeit lang, das ist auch ganz toll, aber man wird niemals denjenigen finden, wo man das Gefühl hat, der ist genauso wie ich. Es geht nicht. In der Regel ist es nicht so. Und dann ist die große Enttäuschung da. Weil das, was man selber schon ist, kann man nicht finden in dem anderen. Es geht nicht. Und das ist natürlich eine große Erkenntnis und das sind die wenigsten, die da auf dem Weg dahin sind. Und wenn man sich immer in anderen versucht zu finden, so ähnlich ich das auch im Buch geschrieben habe, man sucht immer sein Zuhause, ne? Aber da ist immer nie einer zu Hause, weil jeder sucht sein Glück in der Welt, bei anderen. Aber er ist eigentlich nur bei sich selbst zu Hause. Und das ist eben ein scheinbarer Prozess. Tja, bei den wenigen, bei denen es irgendwie, ich sag mal, wo diese winzige Flamme, die noch da ist, diese Intuition, wo das ein bisschen entfacht ist, und bei den meisten ist es eben nicht so. Scheint nicht so zu sein. Obwohl im Kern sind es natürlich so, ob sie es wissen oder nicht, ne?
Aber aus demselben Grund geht man ja auch zu einem spirituellen Lehrer, oder? Weil da sucht man ja auch im Prinzip sich selbst.
Ja. Genau. Man sucht sich da auch selbst, richtig. Und man erhofft sich, dass der spirituelle Lehrer einem irgendwie helfen kann, einem irgendwas geben kann. Aber letzten Endes kann er ja auch nichts geben. Ja, letzten Endes ist er vielleicht auf dem Weg, ja, sagt er vielleicht irgendwas, was in dir resoniert. Oder im besten Fall ist ein spiritueller Lehrer, das finde ich, habe ich so in meiner Erfahrung, also die spirituellen Lehrer, die dir sagen, ich bringe dich zur Erleuchtung oder zum Erwachen, finde ich immer sehr schwierig. Ich finde es eher stimmiger für mich, wenn ein spiritueller Lehrer dir deine Intuition versucht, wieder freizulegen. Dass du wieder Zugang zu dir selbst hast, weil die meisten Menschen haben diese Intuition gar nicht mehr. Die sind so im Außen verhaftet, die können gar nicht mehr auf diese innere Stimme, die hören die gar nicht mehr. Und dass, wenn ein spiritueller Lehrer dir wieder zeigt, hör mal, ne, fühl doch mal, wie ist es denn jetzt bei dir, ohne die Gedanken, dass du erstmal wieder zu dir Zugang findest. Weil das heißt ja nicht umsonst, du brauchst ja diesen Meister oder den Guru im Außen, bis du den Guru im Innen gefunden hast. Es geht ja immer darum, dass du den bei dir findest und nicht, dass du abhängig bist von irgendeinem Lehrer, der dich irgendwo hinbringt. Sondern der beste Lehrer ist, der dir wieder zeigt, wie du deinen eigenen Lehrer wieder findest und dem dann folgst. Und dich nicht abhängig machst mit irgendwelchen Kursen oder irgendeinem Blödsinn. Weiß ich nicht, wie viele Jahre, sondern es geht darum, dass du das in dir wiederfindest, was ja jeder in sich hat. Wenn es denn so sein soll.
Und Intuition ist für dich Bauchgefühl oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, einerseits ist es ein Bauchgefühl und es ist meistens der erste Impuls. Ich habe das ja schon mal in einem Video erzählt. Es ist so dieser erste Impuls, der dann kommt, ne? Es ist so, es ist eine ganz leise Stimme. Irgendwas ist. Hatte das in dem Interview mit Devasetu erzählt oder hatte ich das zum Beispiel gebracht? Ich kann nur so ein banales Beispiel bringen. Muss ich jetzt nochmal wiederholen. Ich gehe einkaufen ohne Zettel, ja, extra, damit ich mir die Sachen merken kann und ich nicht weggezogen bin von meinen Gedanken, bin im Laden und habe das Gefühl, ich habe was vergessen. So, in der Regel kommt der Verstand, Quatsch, du hast alles, ne? Fahr ruhig nach Hause. Dann bin ich noch nicht zu Hause und denkst so, Scheiße, kann ich wieder zurückfahren. So, fahre ich wieder zurück. War früher so. Und heutzutage ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Und dann fahre ich nicht nach Hause. Ich bleibe so lange in dem Laden, bis es mir einfällt. Aber ich denke nicht nach, sondern ich gucke mir die Sachen an. Ich gucke mir, was gibt es denn da Neues? Ich gucke mir die Leute an und vertraue einfach darauf, es kommt. Aber ich denke nicht nach. Und dann kommt es wieder. Das meine ich mit Intuition. Und diese Stimme erstmal wieder zu hören und der zu vertrauen. Weil der Verstand ist sofort da und negiert alles wieder. Und das finde ich, das finde ich, für mich, könnte ein spiritueller Lehrer da vielleicht so ein bisschen so hinleiten. Aber nicht, ich gebe dir die Erleuchtung oder das Erwachen, ich führe dich dahin, halte ich für schwierig. Es mag sein, dass der ein oder andere da scheinbar das gefunden hat, aber bestimmt nicht wegen dem, sondern trotzdem. Weil eigentlich ist es die eigene Intuition, die dich immer irgendwo hinführt. Und selbst wenn du bei Papaji, Gangaji oder was weiß ich wo bist du ja da hingekommen, weil du da hingehen solltest. Und wenn es dann da Klick gemacht hat, doch nicht wegen denen, sondern weil du der Stimme gefolgt bist, da hinzugehen. So empfinde ich das. Deswegen ist es immer die Eigenermächtigung. Du hast es schon in dir. Und da wieder drauf zu hören. Was vielleicht ein bisschen verschütt gegangen ist durch die ganzen Studium und Schule und Erziehung und ne. Und als Kind hat man das gehabt. Da hat man gespielt, da hat man geschlafen, wo man gerade müde war, ist man eingeknackt. So, das war ja alles so, alles natürlich, ne? Das ist uns ja irgendwie aberzogen worden. Und da wieder hinzukommen.
Jutta schreibt einen Kommentar, das mit der Erleuchtung ist echt sinnlos, ob mit ich oder ohne ich, entweder das Licht geht an oder nicht. Es geschieht, was geschieht. Und wenn da noch ein Ich geschieht, dann ist es, was es ist.
Genau, richtig. Genau, es gibt keine Garantie für nichts. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Das ist auch so. Auch wenn im Kern bist du schon, ob es weiß oder nicht. Aber dieses dahinterherhechten, ich muss es jetzt in diesem Leben haben. Wenn es nicht sein soll, wird es nicht so sein. Fertig. Und das ist diese Aufgabe, dieses scheinbaren Ich, so, oder diese Vorstellung, ich muss es aber jetzt kriegen, sonst bin ich ein Versager. Nee, das einzusehen, du kannst dann nur versagen. Und es ist auch nicht, wie soll man das sagen? Es ist ja auch dieser Spruch, du musst alles dafür tun, aber du kannst nichts dafür tun. Das heißt, wenn dich das dahin ruft, dann mach es. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass es klappt. Das ist einerseits in Bezug auf diese Erleuchtungsgeschichte, passt das, aber auch, wenn du das siehst, auf irgendwelche negativen Dinge. Angenommen, du willst aufhören zu rauchen oder was weiß ich was, dann nimmst du das auch vor, okay, ich mache es jetzt, ich versuche es, und wenn es dann damit nicht geschafft hat, dann soll es aber auch so sein. Dann soll es so sein, dass du wo weiter rauchst. Das heißt, tu alles dafür, dass es vielleicht funktioniert, aber wenn es nicht geklappt hat, geißelt dich nicht dafür, dass es nicht geklappt hat. Dann ist es so anscheinend angelegt und nimm es so hin, wie es ist. Das heißt nicht von vornherein schon, sondern versuche alles und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert, dann soll es nicht so sein. Fertig. Und akzeptiere das so, wie du dann in dem Moment bist. Als Beispiel. In die eine Richtung und auch wieder in die andere Richtung.
Die nächste Frage ist, es gibt nur Erfüllung ohne Wunsch, oder?
Wie ist das gemeint? Es gibt nur Erfüllung ohne Wunsch. Verstehe ich nicht.
Ich könnte da auch noch rein interpretieren, vielleicht, dass damit die Gnade gemeint ist. Ohne Wunsch. Aber ich weiß es nicht genau.
Man kann sich was wünschen und der Wunsch kann auch in Erfüllung gehen. Gibt's ja auch. Also kommt auch an, was man sich jetzt wünscht. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, es gibt nur Taten, aber keine Täter, dann würde ich sagen, okay. Also, unterm Strich. Ja, wenn das jetzt so gemeint ist, okay, es gibt nur Erfüllung, aber keinen Wunsch. Ja, was wird denn dann erfüllt? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie es gemeint war. Also das, was passiert, passiert. Mit oder ohne Wunsch. Sagen wir mal so. Wenn es so jetzt gemeint ist. Dann kann es sein, dass sich das erfüllt, ne? Dass vielleicht vorher was gewünscht worden ist. Dann meint man, ah, es ist erfüllt worden, weil ich es jetzt gewünscht habe. Oder es kommt irgendwas und man interpretiert es dann rein. Ach gut, das ist jetzt passiert, weil ich es mir gewünscht habe. Und habe es mir vielleicht gar nicht gewünscht. Das weiß ich nicht.
Silva fragt, können mit höherer Energie, mit höherem Bewusstsein mehr universelle Informationen gesehen werden?
Was soll ich da fragen? Mit höherer Energie. Das ist, glaube ich, da bin ich raus. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn das so erscheint, weiß ich nicht. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ne? Ich meine, es gibt ja diese Welt, dann gibt es vielleicht noch die geistige Welt und die höhere Energiewelt und so, ne? Mag es ja alles. Es gibt ja nicht, was es nichts, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber letzten Endes ist es jetzt hier für mich hier, es sind das alles Erscheinungen. Ob es diese Welt eine Erscheinung ist oder die geistige Welt eine Erscheinung ist oder die höhere Energiewelt eine Erscheinung ist. Erscheinung ist halt Erscheinung. Kann sein, aber unterm Strich erscheint es. Also ist es für mich letzten Endes real und irreal und macht auch nichts.
Christina fragt, ist es bei dir so, dass es sich immer komplett anfühlt, egal was sich zeigt?
Komplett heißt, dass nichts fehlt oder was ist damit gemeint? Komplett ist es ist eben schon so, wie es ist jetzt gerade. Wenn du das meinst, also es ist das, was sich zeigt, ist jetzt schon mal nur so. Also es ist jetzt so, wenn es sich das jetzt so zeigt, ist es so. Da fehlt nichts. Trotzdem kann man sich über das, was erscheint, kann man mal ärgerlich sein. Man kann auch traurig sein, wenn es scheint. Das heißt, man ist es nicht. Es erscheint da vielleicht eine Trauer, es erscheint vielleicht ein Ärger, aber trotzdem ist die Akzeptanz immer da, es ist jetzt schon so, wie es ist. Wenn das damit gemeint ist, ja, es fehlt nichts. Es sollte, also hier ist nicht der Anspruch, es sollte jetzt anders sein. Nee, es ist schon so, wie es ist. Vielleicht im ersten Moment, ah, Mist. Und dann ist aber direkt wieder klar, ja, okay, ist schon so. Was willst du machen? Aber nicht, dass irgendwas anders sein müsste, damit man sich wieder besser fühlt oder so. Das so nicht, nein. Wenn das die Frage war.
Und bemühst du dich da für andere, also für deine Kinder, irgendwie mehr als für dich selbst?
Wie meinst du das?
Dass es denen besser geht oder dass was besser wird, als es gerade ist?
Dass es den Kindern besser geht, als es gerade ist.
Ja, wenn die mit irgendwas unzufrieden sind, du stehst ja, du bist ja ein bisschen übergeordnet, aber für die ist das ja vielleicht anders. Und dann bemühst du dich für die Kinder ja schon, irgendwie das zu richten, oder?
Na, ich versuche ihnen vielleicht eine andere Sicht aufzuzeigen, aber wenn sie die nicht sehen können, dann ist es eben dann auch so. Dann müssen sie dann eben leiden in ihrer Sicht. Dann ist es so. Wenn jetzt gerade Drama dran ist und wenn jetzt neue Sachen dran sind und man hat jetzt so eine Struktur, dass man bei neuen Sachen immer Angst haben muss, dann ist dieser Charakter so, dann hat er immer Angst, dann sage ich immer, ja, du musst keine Angst haben, das ist doch immer das Gleiche, merkst du das nicht, dass immer wenn was Neues ist, hast du Angst. Ja, du hast recht, das ist so, ich habe immer Angst, wenn was Neues ist, aber deswegen geht die Angst ja nicht weg, ne? Merkt dann trotzdem. Man versucht natürlich immer zu sagen, ja, aber guck doch mal so und so und so, aber wenn es nicht dran ist, ist es nicht dran, also es bringt auch nichts. Und jeder macht seine Erfahrung, seine scheinbaren Erfahrungen. Jeder scheinbare, der rumrennt, macht seine scheinbaren Erfahrungen. Ob ich jetzt sage, guck, es ist doch mal so und so, ist natürlich eine Intention, das immer wieder einfließen zu lassen, aber bringt auch nichts. Aber trotzdem ist dieser Charakter ist so, dass er immer versucht. Ja? Es muss ihn versuchen, aber es ist nicht so, dass das unbedingt hilft. Aber das Ganze macht unterm Strich nichts. Ich weiß ja, dass es eben auch so ist und der letzten Endes auch keiner, der kann auch nichts dafür und trotzdem spielt sich das weiter. Das ist völlig paradox. Also da ist auch keinem mitgeholfen, weil letzten Endes da auch keiner eine Hilfe braucht. Es sieht zwar so aus, aber man ist allein auf weiter Flur irgendwo. Aber auch nur scheinbar, und von daher ist es dann auch wieder lustig. Also das ist beides immer.
Es ist ja mit Ich-Bewusstsein auch schon paradox.
Das auch, ja.
Ja, warum das jetzt alles sein muss. Warum mir?
Ja. Und ich sage mir ja, warum nicht? Es ist ja schon so. Ne? Warum mir, muss man gar nicht mehr fragen. Es ist jetzt schon, ja, warum nicht? Es ist ja schon so. Ich sag mal so, egal was passiert, das hört sich jetzt so übergeordnet an, aber letzten Endes, es ist ja schon erlaubt worden. Vom großen Ganzen, von was auch immer, es ist keine Instanz, aber dass es schon so ist, wie es ist, ist ja schon irgendwo erlaubt worden, sonst wäre es nicht so. Deswegen, ich habe es ja gar nicht in der Hand. Dass ich mich vorfinde als scheinbar jemand, ist ja schon irgendwo abgewickelt worden, sonst wäre es nicht so. Deswegen ist es ja müßig, dass ich mir überlege, wie kann ich das jetzt ändern? Nee, das sollte anscheinend so sein. Aber nicht, dass da eine Instanz ist, die sagt, ich will, dass das so ist, sondern es ist ja schon so. Und diese Absolutheit, dass es schon ist, die ist für so ein scheinbares Ich unverständlich. Und es meint immer, es könnte die Sachen drehen und wenden und hinkriegen. Und weil es aber auch so geeicht ist, ne? Wir sind ja alle so erzogen worden, dass wir es hinkriegen können. Und diese totale Aufgabe, ich kann es nicht ändern, ist eben schwer. Also es scheint so zu sein, dass es eben schwer fällt. Und wenn es aber einmal in sich völlig kollabiert ist, dann ist es einfach lustig. Es ist so, also das heißt lustig. Also ich kann es nur so beschreiben, weil es eben dieses Reale, was so erscheint für ein scheinbares Ich, dass es so real ist, ist aber gleichzeitig gar nicht real. Und das hat so eine Leichtigkeit. Das sieht dann trotzdem so aus, als ob es real wäre. Und Schmerzen tun trotzdem weh, aber dieses innere Wissen, dass es eben real und irreal ist, macht es eben rund. Und saftig, wie Andreas Müller jetzt sagen würde. Aber ich weiß auch nie, wie ich es sonst sagen soll. Da fehlen die Worte, es geht einfach nicht. Und auch wenn da jemand scheinbar leidet, ja, es ist dann trotzdem rund und saftig. Ich finde scheinbar sich nicht zu begreifen, das kann man nicht verstehen. Wie kann das denn sein? Weil es eben nur die eine Seite kennt. Das kennt eben nur dieses Reale, es ist total real. Nee, aber wenn es eben real und irreal ist, dann ist es so, ich habe das schon mal gesagt, das ist so gefühlt, dann ist es erst wirklich dual. Wenn dieses Real und Irreal zusammenfließt, das ist diese wahre Dualität. Das ist, weil ich sag mal, dieses scheinbare Ich oder diese Person fühlt sich separiert, real getrennt. Da fehlt ja die andere Hälfte, dass es eben irreal ist. Lebt dann in einer dualen Welt von hell und dunkel, schwarz und weiß, klein und groß und bla, ne? Aber es fühlt sich ja trotzdem getrennt, alleine, als separiert. Und wenn es aber dann klar wird, dass es aber eigentlich das große Ganze auch noch ist, dann finde ich, ist es so dieses wahre Duale. Weißt du, wie ich das meine?
Und ja, ich kann das nachvollziehen, aber man kann diese Suche nicht aufhören. Man müsste ja aufgeben oder stoppen, aber selbst das kann man nicht. Also das passiert dann einfach.
Genau, du kannst es nicht tun. Genau. Und das letzten Endes, dieser letzte Schritt, der passiert, den kannst du nicht machen. Richtig. Wie ich auch schon mal gesagt habe, 10 stehen am Abgrund, wollen sich umbringen, 3 springen. Weil den letzten Schritt wirst du gesprungen. Du wirst geschubst. Das machst du nicht mehr. Wie auf der Autobahn, du reißt das Lenkrad rum. Das ist ein Reflex. Da wird nicht mehr nachgedacht. Und genauso wie das kann man eben nicht tun. Man kann es nicht tun. Und das kann ich nicht verstehen. Weil es meint, es könnte da hinkommen. Weil es gibt ja so viele Methoden, wo man dir erzählt, dass du da hinkommen kannst. Das ist immer so die Frage, wohin kommt man denn dann mit den Methoden? Kommt man da wirklich hin? Oder ist es wirklich nur ein Geschäftsmodell? Oder ist es das Modell, was eben diese scheinbare Person erfahren kann in diesem Leben, indem sie eben Ich Bin ist ohne Inhalt? Aber bei Ich Bin ohne Inhalt ist immer noch eine Präsenz da. Und die kann auch wieder rausfallen. Habe ich auch schon mal gesagt.
Im Chat.
Ja.
Soll ich mal weiterlesen? Im Chat schreibt jemand, je weniger ich, desto mehr.
Je weniger ich, desto mehr. Ja, scheint so. Mhm. Je weniger Ich-Anhaftung, desto freier, größer, weiter, ja.
Genau. Dann fragt jemand, ich glaube, Baxter heißt das, heißt er oder sie. Nehmen wir mal an, dass man drogenabhängig ist. Sollte man daran dann auch nichts ändern, weil es dann sozusagen so sein soll? Oder machen erst die ganzen Konzepte Drogen schlimm?
Ja, das ist das, was ich eben meinte. Also wenn jemand drogenabhängig ist und er merkt, er möchte davon loskommen, dann soll er um Gottes Willen alles machen, was möglich ist, um davon loszukommen. Soll eine Therapie machen, wenn er wirklich das Gefühl hat, ich will davon loskommen, dann soll er alles machen, alles Menschenmögliche. Das heißt, tu alles dafür, um davon loszukommen. Aber wenn du alles gemacht hast und es funktioniert nicht, hast du alles gemacht, du wirst immer wieder rückfällig. Und es gibt ja auch die Menschen, die Lungenkrebs haben und trotzdem noch rauchen, die schon diesen Sprachapparat hier haben und trotzdem wieder draußen alle rauchen, dann ist es so, wie soll man das sagen? Das ist nicht ein Freifahrtschein für, wenn du drogenabhängig bist, dann kannst du eh nichts tun, dann mach es weiter, sondern wenn du den Ruf hast, du willst davon wegkommen, tu alles dafür. Aber wenn du es nicht schaffst, wenn es einfach nicht funktioniert, dann geht es darum, das zu erkennen, dann sollte es nicht sein. Dann ist es irgendwo eine Art, in Anführungszeichen, Bestimmung und das dann wieder, also sich nicht selber wieder zu geißeln, ich habe es nicht geschafft. Sich dann nochmal einen reinzuhauen, von wegen, ich schaffe es nicht, ich bin zu schwach, dann geht es darum, das zu erkennen, ja, wenn es vielleicht so sein soll, dann soll es so sein. Aber tu alles dafür, dass du davon wegkommst, aber wenn das Leben oder was auch immer das ist, wenn es so vorgesehen ist, dass man jetzt daran sterben soll, dann ist es so, dann wird es so kommen.
Mhm. Ja, also, oder zum späteren Zeitsprung vielleicht nochmal, oder?
Ja, das kann man ja im Vorfeld nicht wissen. Das kann man im Vorfeld nicht eben wissen. Genau, deswegen kann man niemals sagen, wenn jemand jetzt drogenabhängig ist, würde man niemals sagen, ja, das ist doch so, wie es ist, du musst nichts machen und so. Nee, tu alles dafür, wenn dich das ruft, dass du da wegkommst. Aber angenommen, du solltest es nicht schaffen, dann geißel dich nicht dafür, dass du es nicht geschafft hast. Dann ist das in der Geschichte nicht so, dann soll es in der Geschichte nicht so vorkommen. Aber nicht als Gedanke im Vorfeld, sondern wenn es denn dann so ist. Angenommen, du hast es jetzt 10, 15 Jahre versucht und es funktioniert nicht. Nicht als gedanklich im Vorfeld schon denken, okay, wenn es dann nicht funktioniert hat, also dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dann mache ich es jetzt direkt schon mal nicht. So ist es nicht gemeint.
Ja. Es gibt auch irgendwie auch so einen Spruch, also zum Schluss muss man es akzeptieren. Also die Dinge, die man ändern kann, die kann man ändern. Oder irgendwie so einen Spruch gab es doch damals.
Ja.
Weiß jetzt nicht genau.
Ja, also was natürlich in deinem Dunstkreis ist, was du ändern kannst, tu alles dafür, dass du es änderst. Aber wenn es dann irgendwie der Punkt kommt, wo es nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht. Dann soll es anscheinend so sein. Aber nicht schon im Vorfeld. Ja, ich kann es ja eh nicht ändern, also brauche ich jetzt nichts und so. Man hat mir ja gesagt, ich brauche nichts zu tun. Das ist falsch verstanden.
Deswegen ja, da ist man, glaube ich, dann auch schnell bei spirituellen Konzepten, oder? Wenn man sich so Konzepte aufbaut.
Genau, weil es heißt ja auch, tu alles dafür. Du kannst zwar nichts dafür tun, aber tu alles dafür. Wenn man das jetzt wieder auf dieses Spirituelle jetzt ummünzen oder auf die was erwachen oder leuchten oder keine Ahnung was. Das heißt ja, du kannst nichts dafür tun, aber du musst alles dafür tun. Das heißt, das alles dafür tun heißt, folg deinem Ruf. Folg deiner Intuition. Die wird dich leiten. Aber es kann sein, dass du der folgst und am Ende passiert nichts. Das kann auch sein. Das heißt, dieses Umzu, ich mache das, um dahin zu kommen, das funktioniert nicht. Genau wie jetzt der Drogenabhängige versucht, davon wegzukommen. Ich mache alles, um wegzukommen. Es kann aber sein, dass er nicht davon wegkommt. Das kann sein. So ist das gemeint. Aber tu trotzdem alles.
Ja.
Es gibt keine Garantie für nichts, für gar nichts. Nee. Es gibt nicht eins und eins ist zwei. Das gibt's da nicht.
Aber dass wir schon sind, was wir sind, das kann man ja auch nicht leugnen eigentlich, oder? Also auch jedem.
Nein, du bist schon das. Du bist sowieso schon das. Du bist die ganze Zeit schon das, ob du es jetzt weißt oder nicht. Aber in der Regel ist ja dieses scheinbare Ich, was es eben nicht weiß, kann die Suche nicht aufhören. Kann dir jetzt tausendmal sagen, du bist es schon, du bist es schon, du bist es schon. Aber wenn du das Gefühl hast, nee, ich bin es nicht und da ist noch eine Suche, ja, dann fällt die Suche jetzt auch nicht auf, wenn ich es tausendmal sage.
Ja, könnte vielleicht aus Versehen trotzdem abfallen, vielleicht.
Das kann passieren. Die Suche kann abfallen, egal wo, egal durch was. Die kann durch die Zähneputzen abfallen, die kann an der Parkbahn abfallen, die kann durch 50 Jahre meditieren abfallen, aber nicht deswegen, sondern wenn es dran ist, ist es dran. Es gibt da keine Ursache und Wirkung. Und das ist das Verrückte. Das ist ja das, was wir so gelernt haben. Es gibt Ursache und Wirkung. Ich muss was tun, da komme ich dahin. Das ist aber in dem Fall nicht so. Und das kann man nicht verstehen. Wieso können das die anderen? Ich kann es nicht. Das muss man da hinkommen können. Und das hält die Suche am Rennen. Das ist die Karotte vor dem Esel. Weiter. Wenn alle schaffen es doch, ich muss es doch schaffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist wirklich so.
Ja, also eine Frage im Chat von Miaut. Verändert sich dadurch auch die Speisegelüste? Sprich, geht man da nicht mehr so häufig zu McDonald's und so weiter?
Ob man ja nicht so oft zu McDonald's geht? Ja, also ich gehe momentan nicht mehr zu McDonald's gerade. Ja, man hat seine Phasen, ne? Man hat Phasen, wo man jetzt, ich habe jetzt wieder diese vegane Phase, aber ich sag nicht, ich bin jetzt Veganer für in alle Ewigkeiten, ist auch Quatsch. Ja, das hat damit, glaube ich, nicht so viel zu tun, bei mir jedenfalls nicht. Man hat die vegane Phase, hat man wieder diese vegetarische Phase und dann denkt man, ach komm, ist auch egal. Das sind ja nur Auswirkungen, also scheinbare innerhalb dieser Erscheinung. Das hat damit ja nichts zu tun. Also, glaube ich jetzt mal nicht.
Eine Frage von Silva. Ist es gleich und gültig, nicht relevant, unbedeutend, wenn das Universum, das Leben an sich, ins Dunkel versinken würde? Kann man daraus schließen, dass in der Quelle der scheinbare Anfang? Ja. Fehlt wahrscheinlich. Kann man daraus schließen, dass in der Quelle der scheinbare Anfang ist, oder?
Das geht noch weiter.
Ah, ja. Und das Ende schon inbegriffen. Egal wie es endet, falls es das tut.
Geh doch mal im Fluss, das ist jetzt irgendwie so abgehackt gewesen.
Ist es gleich und gültig, nicht relevant, unbedeutend, wenn das Universum, das Leben an sich, ins Dunkel versinken würde? Kann man daraus schließen, dass in der Quelle der scheinbare Anfang und das Ende schon inbegriffen sind? Egal, wie es endet, falls es das tut.
Also das ist eine total hypothetische Frage und da geht es um einen Anfang und ein Ende und wovon jetzt hier gesprochen wird, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Gibt's nicht. Es hat nicht angefangen, es endet auch nicht, es geht immer weiter. Und ewig größtes Murmeltier, egal wie. Es ist eine Vorstellung von irgendeinem, keine Ahnung, was das für ein Gespinst ist, was man sich jetzt vorstellt, was wäre, wenn das zu Ende geht. Nee, aber es hat ja keinen Anfang und kein Ende. Es ist ja endlos.
Endlos hört sich ja auch irgendwie an, kann man sich auch nicht vorstellen.
Nee, kann man sich nicht vorstellen. Nein. Ist unvorstellbar.
Also nicht eine endlose Linie von Zeit ist das nicht.
Nee, das ist, also das, was ohne Anfang ist und ohne Ende ist, wie willst du das beschreiben? Kann man nicht beschreiben. Das ist ist die ganze Zeit und wird immer sein und war immer und diese Vorstellung, was wäre, wenn das dann zu Ende ist und kann das dann, das ist eine Vorstellung vom Verstand, weil sich diese Person, diese Verstandesperson sich als endlich empfindet und deswegen projiziert es das, was ist denn, wenn das ein Ende hat? Weil es davon ausgeht, das ist eine Person stirbt irgendwann, das ist ein Ende. Das ist aber so nicht. Ist letzten Endes keine Person. Die erscheint zwar und die Erscheinung hört irgendwann auf, ja. Aber das, was das ist, das, was die Person ist, das, was alles ist, indem das auftaucht und gleichzeitig noch alles ist, ist eben, hat keinen Anfang und kein Ende. Obwohl es so erscheint. Deswegen gibt es da keine Antwort drauf.
Macht jetzt auch keinen Sinn zu fragen, ob du da so eine besondere Energie oder sowas wahrnimmst, ne? Das.
Was für eine besondere Energie?
Was? Ja, die weiß ich auch nicht.
Was soll das sein? Eine Ahnung?
Ja, manche sprechen jetzt von so einer hohen Frequenz.
Ja, das ist nichts Besonderes als bei dir auch ist, Yvonne. Das ist nichts anderes. Gibt kein Besonderes. Jeder, der sagt, es ist irgendwas Besonderes, was soll das sein? Wir sind alle das. Wir sind alle das im Kern und in der Erscheinung, im Ausdruck sind wir scheinbar verschieden. Aber es ist unterm Strich alles das Gleiche. Wir sind alles Geschichten und Vorstellungen von irgendwelchen Energien, welchen, keine Ahnung.
Was. Meinst du, dass das Christusbewusstsein das auch ist, also nur ein anderes Wort dafür ist?
Das Christusbewusstsein und das Buddha-Bewusstsein wäre vielleicht, in der Interpretation, wenn das so ist, weiß ich nicht, ob es so gemeint war, ist es vielleicht das zu erkennen, dass es keinen gibt, letzten Endes. Das heißt ja nicht umsonst, wenn du Buddha triffst, bring ihn um.
Ja.
Den gibt's nicht. So, und dieses Christusbewusstsein ist ja auch nicht umsonst so innerhalb dieser Christusgeschichte, ne? Er ist am Kreuz, ne? Wird gekreuzigt und sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt dieser Spruch, der Vater und ich sind eins. Das ist für mich, in meiner Interpretation ist es so halt, da hat er erkannt, der ist keine Trennung. Es ist eins. Ne? Dieses Sterben, also dieses Ich-Sterben, versinnbildlich das Ich-Sterben, obwohl es kein Ich-Sterben ist, es ist nur ein Durchschauen, dass es nie gegeben hat, dass es nicht gibt und nie gegeben hat und dann wird erkannt, wir sind eins. Und dann kommt die Wiederauferstehung als das Christusbewusstsein. Natürlich in der Geschichte anders, aber symbolisch würde ich es so sehen. Und dieses Kreuzsymbol, habe ich auch schon tausendmal gesagt, ist für mich dieses Kreuzsymbol, ist diese Horizontale, das ist diese Erscheinungswelt, wo wir uns befinden, und die Vertikale ist, wenn es in sich selber, aus sich selbst klar ist, dass du das die ganze Zeit bist. Und dieser Schnittpunkt ist eben diese Parallelität und Gleichzeitigkeit. Du bist die Erscheinung und gleichzeitig noch das, in der es auftaucht. Und du bist eben nicht nur dieser separierte, dieses Zentrum, was sich als Ich empfindet. Das ist einfach klar, dass es nicht gibt und nie gegeben hat. Und trotzdem erscheint das so, als ob es das geben würde. Aber dieses Wissen aus sich selbst heraus reicht. Man muss nicht wissen, was es ist. Es ist nur klar, dass man nicht nur das ist. Punkt. Reicht.
Da gibt es ja auch den Spruch, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, ne? Also durch Jesus.
Ja, durch sich selbst. Jesus versinnbildete ja sich selbst, also dich. Keiner kommt durch den Vater, wenn nicht durch Yvonne. Oder durch Corinna oder durch Devaseto. Jeder durch sich selbst. Da ist der eigene Vater. Nur bei sich. Und nur die Kirche hat das natürlich und so vielleicht ein bisschen verkauft, ne? Ist der eine, der hat es geschafft und wir nicht. Ne? Und deswegen müssen wir, das ist ja dieses Verdrehte, das da angebetet wird, aber jeder ist es in sich schon. Und er sucht immer woanders, im Außen. Erstmal im Außen, im Auto, in was weiß ich was. Und dann in Spiritualität, in Lehrern. Nee, es ist aber immer nur in sich selbst. Da kann es sich zeigen oder eben auch nicht. Das macht
ja auch. Es gab ja auch mal eine Zeit, da durfte man das nicht zugeben, ne? Also, ich und der Vater sind eins, war, glaube ich, nicht so gut.
Ja, sonst sind sie ja nicht im Mittelalter, aber dann dann irgendwie verbrannt wurden, oder die ganzen Mystiker, die haben sie dann auch dann hingerichtet, und Platon mit dem Höhlengleichnis, und es gibt ja in der Geschichte, gibt es ja genug Geschichten, wo man das jetzt nicht so gerne gehört hat, ne? Weil Menschen, die in sich selber sich selber erkennen als das, die kann man auch schlecht manipulieren oder leiten, muss man auch dazu sagen, ne? Und diese Selbstermächtigung oder aus sich selbst das raus zu erkennen, weil es ist ja wirklich so, wenn es wirklich durch sich selbst sich zeigt, verliert sich auch der Glaube. Der Glaube verliert sich, weil der Glaube ist nur gelernt. Ne? Und du sollst ja glauben. Es wird ja immer gesagt, Glaube. Ne? An was glaubst du? Nee, der Glaube verliert sich völlig. Weil der Glaube ist eben kein Wissen. Und Wissen, was wir meinen, was Wissen ist, vom Verstand her, ist ja geglaubt. Ich habe geglaubt und jetzt weiß ich das. Aber das Einzige, was du nicht glauben kannst und was kein Wissen vom Verstand ist, ist, wenn es sich durch sich selbst zeigt, dass du der Vater auch bist. Und das kann dir keiner geben. Das ist in Worte nicht zu vermitteln. Und das ist diese Eigenermächtigung. Und das ist, ja, der größte Schatz, wie man es auch immer nennen mag. Und dann bist du nicht mehr manipulierbar. Dann hörst du das an, okay, ja, wenn du meinst, okay. Das ist eben, da verliert sich, man kann respektvoll miteinander umgehen, aber da verliert sich jeder Respekt vor einer höheren Instanz oder so. Das verliert sich.
Oder irgendein Ablasshandel oder so, wo man Geld bezahlen musste für irgendwas. Vielleicht.
Ja. Und es ist so, es verliert sich aber auch jeglicher Stolz für einen selbst. Man ist nicht mehr stolz für irgendwas, weil da ist ja auch keine Instanz. Und es verliert sich aber auch die Schuld. Na, man ist auch nicht schuldig für irgendwas. Okay, da hat man mal Mist gebaut, sagt man, ja, okay. Ne? Aber es ist nicht diesen Geißel dafür. Ne? Und das wurde uns aber immer so eingeprägt. Ne? Du bist schlecht, du bist ein Sünder, was du alles getan hast. Was haben wir denn getan, verdammt? Wir sind gekommen, unschuldige Kinder, und werden versaut. Ja, alles Mögliche wird in uns reingepresst, und dann sind wir hinterher die Bösen. Was soll das? Deswegen habe ich auch schon so oft gesagt, guck dir ein Baby an. Guck ein Baby in die Augen. Das ist ganz offen und weit und es ist so unschuldig. Und deswegen ist es so toll. Es tut so gut.
Ja. Das habe ich auch mal gedacht. Aber dann gibt es auch die Meinung, nee, auch Babys kommen schon mit irgendeiner so einer Struktur her, die dann anzieht, was da dann passiert. Habe ich dann gehört. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht.
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich meine, wenn es in der Geschichte dann so vorkommen soll, dann immer wieder innerhalb der Geschichte. Das ist ja sowieso alles Geschichte, was wir jetzt gerade haben. Ja, das ist ja nur ein Versuch innerhalb der Geschichte, vielleicht ein paar Erklärungsversuche zu machen, und was natürlich auch Quatsch ist. Weil Geschichte bleibt Geschichte.
Hier stehen noch einige Kommentare, aber vielleicht lese ich mal eine Frage vor. Das ist auch wieder ein Kommentar von Narashima. Hi Andrea, was ist für dich Liebe? Welche Bedeutung hat für dich Liebe? Welche Bedeutung hat Liebe in Bezug auf Befreiung?
Ja, Liebe ist ja jetzt auch so ein ganz großes Wort. Ja, was ist Liebe? Also Liebe wäre jetzt für mich nicht diese menschliche, zwischenmenschliche Liebe. Da bin ich auch frei nach Karenz. Liebe ist da, wo es keine Liebe mehr braucht. Das wäre Liebe. Also wo man jetzt nicht abhängig ist von irgendjemandem, der geliebt werden möchte, oder wo man Liebe geben muss, ist vielleicht was anderes, wie wenn man jetzt Kinder hat. Man sucht das sich nicht aus. Man hat auf einmal, es kommt so aus einem, man hat auf einmal so Instinkte fürs Kind. Vielleicht. Aber die eigentliche Liebe ist zu erkennen. Entschuldigung, Schluck trinken. Dass man keinen anderen bedarf. Das heißt, wenn man sich in sich selber erkannt hat, dass man in sich eins ist, dann ist es so, dann ist es schön, wenn noch jemand anders da ist. Das ist dann noch so over the top, das ist schön, aber wenn er nicht da ist, ist genauso schön. Wie soll man das beschreiben? Wenn du mit dir selber eins bist und mit dir selber, wenn du nichts anderes brauchst als dich selbst und das in dir selbst gefunden hast, das würde ich als Liebe bezeichnen. Aber Liebe ist ein großes Wort. Es sind so viele Assoziationen mit dem Wort Liebe. Also es bedarf keines Zweifels, würde ich sagen.
Meinst du, dass du jetzt liebevoller geworden bist durch die...
Liebevoller wäre wieder was anderes. Keine Ahnung, du darfst jetzt mich nicht fragen. Müsstest du jetzt andere fragen, ob ich jetzt liebevoller geworden bin? Ich glaube nicht, weil der Charakter ändert sich ja nicht wirklich. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin vielleicht mit mir liebevoller geworden, indem ich merke, wenn sich hier wieder irgendwas einschleicht. Das ist ja auch, habe ich auch schon so oft gesagt, dieser Ausspruch von Buddha, wo sie ihn gefragt haben, was bist du? Und wenn er gesagt hat, er ist wach. Er hat nicht gesagt, er ist der Erwachte, sondern er ist wach. Wach bei sich selbst. Dass er immer bei sich selbst sieht, wenn sich wieder was einschleicht. Und das Liebevolle wäre vielleicht zu sehen, es schleicht sich gerade wieder was ein. Und das zu sehen, auch wenn man nicht direkt reagiert hat, das liebevoll anzunehmen und dann liebevoll zu sich zu sein und vielleicht auch Mitgefühl mit sich selbst zu haben, dass man noch was hat, was ich noch erlösen könnte. Oder darf.
Also war das schon ein ganz schöner Prozess, dass es jetzt so ist, wie es ist bei dir, oder?
Ja, das heißt, es kommen immer noch Themen. Das sind immer noch Themen, die vielleicht ganz, ganz tief verbuddelt sind und die brauchen halt eine Zeit, bis sie hochkommen können und die dann zu sehen. Man muss damit nichts machen, nur liebevoll anzunehmen und zu sehen. Und wenn die gesehen sind, dann können sie sich auflösen. Oder wenn es Themen sind, die müssen noch gefühlt werden, dann werden sie noch gefühlt und dann können sie sich auflösen. Aber da ist dann keiner mehr, der damit was machen muss. Der das irgendwie in Heilung bringen muss oder irgendwo hinrennen muss oder, sondern das ist durch sich selbst, darf sich das zeigen, das wird gesehen und dann kann es wieder gehen. Und ich denke, für mich jetzt hier, ist das schon noch ein Prozess, denke ich mir, solange man rumläuft, kommt da unter Umständen noch was. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Vielleicht ist es was Tieferes. Es kommt aber immer noch hier und da mal was, was dann halt gesehen wird.
Hier steht noch eine Frage. Von den Namen stehen so Hieroglyphen, also ich kann den Namen nicht aussprechen. Jeder verwechselt sich so lange mit etwas, bis man findet, was man längst ist.
Ja. Ja, stimmt. Genau. Du suchst nach etwas, was du selber schon bist. Richtig. Und oft ist es so, die Liebe, die man in dem anderen sieht, oder dieses Verliebtsein, ist in dem Moment, man kann nur verliebt sein, wenn die Liebe in einem selber ist. Und dann hat man diesen fälschlichen Irrtum und projiziert das auf den anderen. Aber die Liebe, die man fühlt, ist man ja selbst. Also das, was du fühlst, bist du ja immer selbst. Und diese Projektion auf den anderen, das ist dieser scheinbare Fehler, dass man das dann darauf projiziert. Aber das, was man gefühlt hat, ist man ja selbst, in sich selbst.
Ja, macht ja auch Spaß, oder? Was zu fühlen.
Ja, es geht ja darum, vielleicht auch sich selbst ganz zu genießen. Sich selbst. Mhm. Na, also ich habe da jetzt keine Erfahrung mit, aber es gibt ja auch in gewissen Tantra-Strömungen geht's ja auch darum, sich selbst zu genießen. Na? Zwar vielleicht mit dem anderen, also aber es geht ja darum, sag ich mal, wenn es jetzt um dieses spirituelle Tantra geht, geht's ja darum, in sich selbst das zu erkennen. Durch seine eigene Lebenskraft, nur sich selbst, darum geht's. Nicht um den anderen. Das ist mal das Beispiel.
Kann man das auch durch Meditation erreichen? Dass man sich jeden Morgen hinsetzt und einfach fühlt, was so da ist und so?
Ja, jetzt ist ja wieder eine Frage. Man kann ja nichts erreichen, ne? Wer ist denn das, der was erreichen will? Erreichen kannst du nichts. Du kannst
nee, aber wenn man sich jetzt so hinsetzt und ich meine, wenn es wirklich hier umgeht, macht das ja eigentlich Sinn.
Wie gesagt, in meiner Geschichte ging das ja auch mit über Meditation. Aber ob das jetzt die Methode war, um da hinzukommen, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber es geht natürlich um sich selbst. Du kannst natürlich in dir selber, in Meditation, wenn man wirklich sich nur auf sich selbst fokussiert und mal Auszeit nimmt von dem ganzen Lärm, merkt man natürlich, was innen drin passiert. Ne? Da kommen Gefühle hoch, da kommen Gedanken hoch und so. Das ist natürlich sich auseinandersetzen mit sich selbst. Scheint eine Methode zu sein, um näher zu sich selbst zu kommen. Ist aber jetzt kein Garant für irgendwas. Ne? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber in meiner Geschichte war das ja auch so, dass das scheinbar ein wichtiger Aspekt war. Aber es ist jetzt nicht gewesen, ich will jetzt nicht sagen, dass es dadurch passiert ist, sondern ich denke, dass egal was passiert ist bis dato, bis zu diesem Punkt, alles dazu geführt hat. Und nicht nur diese Meditationsgeschichte, sondern das ganze Leben, egal was passiert ist. Und deswegen kann man das so schlecht festmachen. Ich meine, Ursache und Wirkung, sagt man so schön, die gibt es nicht. Aber ich denke, wenn es das in irgendeiner Form geben könnte, ist alles, was bis dato passiert ist. Und wie willst du das festmachen? Das kann ja keiner mehr festmachen.
Ja.
Geht ja nicht. Was du in der Kindheit gemacht hast, das ist ja die ganze Summe, hat dazu geführt. Und ganz zum Schluss war das vielleicht das jetzt, das i-Tüpfelchen, aber das war nicht das, was dazu geführt hat, sondern der ganze Kladderadatsch davor gehört ja auch noch dazu. Und da neigt man zu, das zu vergessen, sondern man sieht ja nur diese Methode. Ja, aber das ganze Leben davor gehört ja auch noch dazu.
Ja. Ja, und dann ist es ja sowieso schon so, wie es ist.
Das sowieso.
Hier steht noch eine Frage von Silva. Der freie Wille ist doch das, was entscheidet, falls ich oder die Vorstellung eines Selbstes nicht ist, oder?
Nochmal bitte. Der freie Wille entscheidet?
Der freie Wille ist doch das, was entscheidet, falls ich oder die Vorstellung eines Selbstes nicht ist, oder?
Das ist für mich auch gerade wieder Knoten im Kopf, was er damit meint. Ja, der freie Wille. Gibt es den freien Willen? Das ist die Frage. Es sieht so aus, als ob es einen freien Willen gäbe. Ja? Dass wir jetzt entscheiden können, was wir jetzt machen, dass ich jetzt hier sitze, da habe ich mir entschieden, ich habe zugesagt, ich setze mich jetzt hier hin. So. Sieht so aus. Aber das Ganze, das mich dahin geführt hat, dass ich jetzt hier sitze, habe ich mir das vorher ausgesucht? Nein.
Sonst hättest du es vielleicht auch nicht gemacht, oder?
Unter Umständen nicht, genau. Das heißt, die ganze Vorgeschichte, wenn man mich jetzt gefragt hätte vor 3 Jahren, hör mal, kannst du das aussuchen, dass du irgendwann mal da sitzt? Ich sage, nee, im Leben nicht. Das heißt, das ganze Geschichte hat mich dahin geführt und dann hat man mich gefragt, willst du das heute machen? Dann sage ich, ja, okay, ich mach's. Aber dass ich überhaupt hier hinkomme, das habe ich mir noch nicht ausgesucht. So vielleicht. Also es sieht vordergründig so aus, dass man da vielleicht final was entscheiden könnte, scheinbar. Aber die ganze Geschichte, die ich dahin geführt hat, die hast du dir doch nicht jetzt vor ein paar Jahren so ausgesucht, dass du dann dahin kommst. Und es muss ja eine Vorgeschichte haben, damit es dazu führt, dass es dahin kommt. Und diese Vorgeschichte, die habe ich mir noch nicht ausgesucht. Also ich jedenfalls jetzt nicht. Davon abgesehen, dass ich jetzt hier sitze, das habe ich mir eigentlich auch nicht ausgesucht, weil der Termin davor war eigentlich gedacht, dass ich da sitze. Und dass ich jetzt auch noch hier sitze, da hatte ich ja nachgefragt, aber anscheinend sollte das dann auch so sein. Also ist die Frage, was man sich überhaupt aussucht.
Christian fragt, Andrea, ist es so unglaublich Crash, dass es uns gibt, obwohl es uns in Wirklichkeit nicht gibt? Fragezeichen. Seitdem weiß ich, das Leben mehr zu schätzen und es gibt für mich keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr.
Ja. Es ist unglaublich, das ist ein Wunder, ist es? Es gibt auch nicht wirklich eine Vergangenheit und Zukunft. Die taucht dann auf in dem jetzigen Moment, eine Idee an eine Vergangenheit und an eine Zukunft. Ja, würde ich auch so sehen. Und es ist ein Wunder einerseits, Und andererseits ist man auch froh, wenn dann rum ist, ne? Wenn man sich abends hinlegen kann und der Stecker wird gezogen und so, oh Gott sei Dank, jetzt ist mal Ende. Und zack, wachst du wieder auf und dann geht der ganze Blödsinn wieder von vorne los. Ist es einerseits ein Wunder, ja, und andererseits ist es so, immer das Gleiche und 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 macht auch nichts.
Weil es in sich schon erfüllt ist, oder?
Es ist ja schon so, wie es ist. Es wird ja nicht mehr gesucht nach irgendeiner Erfüllung. Es ist schon so, wie es ist. Und einerseits ist es ein Wunder, andererseits ist es auch ein ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist ein ständiges An- und Ausgeknipst werden. Morgens wird da angeknipst, Licht an, abends Licht aus. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. So, das ist, wenn es angeknipst wird, scheint es ein Wunder zu sein. Und letztendlich ist es nur ein Klick, 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 Klick. Für nichts. Macht nichts. Ohne Bedeutung, ohne Sinn und Verstand. Und es macht nichts. Es ist keiner mehr da, dem das irgendwie was jetzt macht. Also, oh Gott, es muss eine Bedeutung haben und ist doch alles so toll und ist doch ein Wunder. Ja, es scheint ein Wunder zu sein, aber andererseits ist es auch egal. Es ist eben dieses Wunder auf Urlaub.
Hier stehen noch Fragen. Sani fragt, gibt es Gefühle des Verliebtseins? Woher kommen die Gefühle?
Meinst du jetzt, ob es bei mir Gefühle des Verliebtseins gibt oder wie? Oder generell, ob es die
gibt? Steht hier, gibt es Gefühle des Verliebtseins? Okay. Woher kommen die?
Ja, es scheint, dass es so ist beim Menschen, bei der scheinbaren Person, dass sie verliebt ist. Woher kommen die? Ja, keine Ahnung. Die kommen, die erscheinen halt, ne? Er erscheint ein Gefühl, dass man verliebt ist, weil man projiziert auf einen anderen, oh, der ist so toll und der hat das, was ich nicht habe oder der hat genau das, was ich habe und dann verliebt man sich. Man verliebt sich aber in etwas, was man selber hat oder eben nicht hat und projiziert das auf den anderen und komischerweise ist dieses Verliebtsein ja auch dann relativ schnell wieder rum. Und dann sieht man ihn irgendwie nach der rosaroten Brille dann doch irgendwie anders, weil man dann merkt, ach guck mal, der ist ja ganz anders, aber man hat sich mehr in diese eigene Projektion verliebt. Und ist doch nicht schlimm. Kann man ja machen. Also macht nichts. Scheint so natürlich zu sein. Mehr weiß ich dazu nicht.
Okay, eine weitere Frage von Magdala. Ich hatte nie einen Lehrer, nur Bücher. Kontemplation selbst. Also war wahrscheinlich einen inneren Guru, was mich führt. Was oder wer ist das und gibt es sowas eigentlich in einem Menschen drin?
Ja, also diesen inneren Guru, den würde ich jetzt bezeichnen als einfach Intuition. Das ist deine innere Stimme, dein innerer Guru, der dich, ja, innerer Guru, innere Stimme, der du vertraust und wo du einfach das Gespür hast, ja, da zieht's mich hin. So ein inneres Ja dazu. Man muss nicht unbedingt den äußeren Guru haben, weil viele haben den äußeren Guru, damit sie diese innere Stimme wiederfinden. Das, was ich eben sagte, ne? Dass ich die Lehrer toll finde, die einen dahin führen, die innere Stimme wieder zu hören. Und der Guru im Außen wird ja in der Regel gebraucht, damit dieser innere Guru, das wäre für mich die innere Stimme, wenn die wieder laut genug ist, dass man der folgt. Und dann führt die einen sowieso dahin, wo sie einen hinführen soll. So würde ich das sehen. Also die kann man jetzt Guru nennen, ich würde es jetzt innere Stimme nennen oder Intuition nennen, die immer da ist. Ist immer da. Ist immer sehr leise. Und in der Regel ist der Verstand, der überquatscht die dann immer. Und dann, wie ich das eben erzählte mit dem Einkaufen, dann geht es darum, die wieder freizulegen und der zu vertrauen. Das ist so dieser erste Schritt. Und wenn sie jetzt direkt schon einen guten Zugang hat zu der inneren Stimme, ja, dann bleibt dabei. Immer dir Selbstvertrauen, ganz wichtig, würde ich jetzt sagen.
Mia fragt, wer oder was weiß, was das ist?
Wer oder was weiß, was das ist? Es gibt kein Wissen über das. Da ist keiner, der es wissen kann. Da ist keiner. Und es weiß auch keiner, was das ist. Was final scheinbar übrig bleibt, ist einfach ein Wissen, eine Offenbarung aus sich selbst heraus. Ein Wissen, was dir keiner erzählt hat, dass ich jetzt hier nicht nur dieser Körper bin. Nicht nur. Sondern auch das, in dem das auftaucht, in dem das vergeht, in dem man an- und ausgeknipst wird und noch das, was an- und ausgeknipst wird. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist es aber auch kein Verlangen mehr zu wissen, was das ist. Das verliert sich. Das ist weg. Und das reicht. Einfach nur aus sich selbst heraus diese Offenbarung, die sich gezeigt hat, ich bin nicht nur das. Und damit fällt diese scheinbare Suche weg. Und da ist keiner mehr, der weiß, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ich weiß auch nicht, ich habe nur gelernt, das ist jetzt Handy, das ist ein Tisch, das ist hier das Bett hinter mir, das ist ein Zimmer, das habe ich gelernt, das hat man mir erzählt. Das habe ich geglaubt und deswegen kann ich das benennen. Aber weiß ich denn, was das ist? Also Wissen vom Verstand, weil ich es geglaubt habe, abgespeichert habe, deswegen jeden Morgen ist ja eine Reproduktion. Es ist eine Erinnerung, die erscheint. Und deswegen sehe ich das. Deswegen kann ich das sehen. Wenn das nicht wäre, könnte ich das nicht sehen. Also das ist alles erlernt und Erinnerung erscheint wieder und dann kann man es benennen und meint, das wäre so. Das wäre real. Wenn ich das nicht wüsste, keine Ahnung, was das ist. Und es ist einfach dann wieder ein scheinbares Zurückfallen, dieses Nichtwissen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und trotzdem läuft es so weiter, dass man sich offensichtlich in dieser scheinbaren Welt weiter bewegen kann. Man kann arbeiten gehen, man kann die Dinge benennen, aber mit dem Wissen, ja, ich benenne das, aber ich weiß nicht, was es ist. Und es macht nichts. Und es ist eben keine Suche mehr nach irgendwas, nach irgendeinem irgendwo ankommen zu müssen oder irgendwas finden zu müssen. Nee, es ist jetzt schon so, wie es ist und das erscheint so und ich kann nicht wissen, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, wieso ich hier bin. Keine Ahnung. Bin ich überhaupt hier? Ich erscheine hier. Für was? Für nichts? Was erzähle ich hier? Was soll das? Macht Spaß. Der einzigste, das ist der wahre Grund.
Eine Frage von Biggie. Hallo Andrea, warum leiden wir so sehr nach dem Tod eines geliebten Menschen?
Ja, das ist der Verlust. Das ist der Verlust. Derjenige, der gestorben ist, der bei dem ist rum. Das ist dein Verlust, weil du den nicht mehr hast. Das ist eigentlich eine Ego-Nummer. Ich habe den nicht mehr, ich habe die Erinnerung, ich hätte ihn gerne wieder, ich wollte ihm noch was sagen, war doch so schön. Man trauert halt darum, dass derjenige weg ist. Aber eigentlich trauert man irgendwo um sich selbst, weil man diese ganzen Erinnerungen mit sich trägt und man kann die so schnell nicht vergessen und hätte sie gerne wieder. So würde ich das sehen. Und es dauert eine Zeit, bis man damit klarkommt, dass derjenige wirklich weg ist. Aber eigentlich trauert man nicht um diese Person, weil die hat es hinter sich, sondern um sich selbst, weil man den Verlust hat. Man spürt diesen Verlust, man hätte so gern noch was gesagt oder was mit dem nochmal wird unternommen. Dann kommen die Erinnerungen, wie schön das war und es tut einfach weh. Das Loslassen tut weh, dieses Gehen lassen tut weh. Den anderen gehen zu lassen, aber das ist die Haftung daran, an den Geschichten, die man mit demjenigen erlebt hat. Und die will man nicht loslassen und das tut einfach weh. Diese Vorstellung. Eine Vergangenheit, eine Zukunft, was wäre noch gewesen, wenn er noch da gewesen wäre, dann hätten wir noch das und das gemacht, das ist vollkommener Hirnschmalz. Also das ist so eine Vorstellung. Weiß man nicht. Und das tut weh, wenn man ständig in diesen Gedankenschleifen hängt und sich was vorstellt, was natürlich nicht ist. Trotzdem darf man trauern. Klar, darf man, um Gottes Willen. Ich negiere jetzt kein Trauer, ne? Man kann trauern, ist wichtig, ne, zu trauern dann, damit es auch dann gehen kann. Darf alles sein.
Jetzt noch eine letzte Frage vor. Was von Narashima, was war der rote Faden in deinem Leben?
Was war der rote Faden in meinem Leben? Was meinst du mit wahr und was meinst du mit roten Faden? Auf was bezogen? Verstehe die Frage nicht. Vielleicht der Intuition zu vertrauen? Ist das damit gemeint?
Man hat weiter nichts dazu geschrieben.
Also ich könnte mir jetzt nur so vorstellen, von wegen, ne, was war der rote Faden? Also ich habe immer meiner Intuition vertraut, wo die mich hingezogen hat. Das könnte ich jetzt nur sagen. Oder so gut wie es möglich war, der Intuition zu vertrauen. Und dann hat man schon mal einen auf den Deckel gekriegt, wenn es nicht so gewesen ist. Dann haben wir wieder gemerkt, ach, hätte sie doch lieber der Intuition vertraut. Hätte Fahrradkette, aber ja, vielleicht. Ja, so eine innere Anbindung war halt immer irgendwie vielleicht da, weiß ich nicht. Wenn das die Frage war, weiß ich nicht.
Ja, dann ganz herzlichen Dank. Ich glaube, nennst du das überhaupt Satz sagen? Oder?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss man das benennen irgendwie?
Ja, danke jedenfalls.
Ja, ich danke euch.
Für deine Antworten und für deine Zeit.
Dankeschön. Ja,
ich bedanke mich für die Fragen. Das fand ich ja toll, dass da mal Fragen gekommen sind. Im Gegensatz zu letztes Mal. Ja, bin ich sehr gefreut. Ich danke euch.